Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zu Literatur, neuer Musik, Kunst, Welterbe und Theater lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Bald 5 Jahrzehnte lebt sie schon nicht mehr, aber in Dänemark, da ist sie eine der bekanntesten Autorinnen. In Deutschland, da wird Tove Ditlevsen gerade erst entdeckt. Ihre autobiografisch grundierte Kopenhagen-Trilogie wurde neu übersetzt. Ein Mädchen kann doch nicht Dichterin werden. Das sagte der Vater zur jungen Tove in den 1930er Jahren. Ihr Leben beweist das Gegenteil. Vor seelischer Zerrüttung und Selbstmord hat es sie nicht bewahrt. Ihr Kampf um Künstlertum, weibliche Selbstbestimmung bietet sich als Theaterstoff geradezu an. Die junge polnische Regisseurin Ewelina Marcinak hat sich Tove Ditlevsens Leben und Romane vorgenommen, daraus am Schauspiel Frankfurt das Tove-Projekt gemacht. Einen dreistündigen Theaterabend, den für uns Christian Gampert sah.
1934 schreibt die damals 17 Jahre alte Tove Ditlevsen ein Gedicht »An mein totes Kind«. Sie hat weder eine Totgeburt noch eine Abtreibung hinter sich, trifft aber mit großem Einfühlungsvermögen die Verlustgefühle einer trauernden Frau. Für die in einem Arbeiterhaushalt aufwachsende Ditlevsen wird das Schreiben zu einer Art Rettungsanker in einer feindlichen Welt. Der derbe Ton des bildungsfeindlichen Elternhauses, die Hilflosigkeit eines hypersensiblen Mädchens, das sind die ersten Szenen in der Inszenierung von Ewelina Marciniak, die in Ditlevsens Leben einen paradigmatischen Kampf um weibliche Emanzipation sieht. Eine sehr frühe Vorläuferin all der schreibenden Frauen, die heute mit widerstreitenden Ansprüchen von Beruf, Liebe und Familie kämpfen. Allerdings ist Ditlevsens Schreiben auf sehr fragilem Grund gebaut. Es ist nicht nur der hämische Gestus scheinüberlegener Männer, gegen die sie sich durchsetzen muss. Ihr Leben hat von Anfang an einen Riss, der sich später in einer Psychose äußern wird, in Alkohol, Drogen und in vielen Beziehungswechseln. Ihre Mutter hatte nämlich tatsächlich einmal eine Ausschabung, eine Abtreibung. Und dieses Gefühl des Nicht-Willkommenseins und Ungenügens zieht sich durch Toves ganzes Dasein. Das tote Kind ist sie selber. Eine Aufführung, die sich aus dem Material von insgesamt 4 autobiografisch grundierten Ditlevsen-Romanen bedient, müsste nun sowohl historisch wie auch psychologisch einiges bieten. Marciniak dagegen flüchtet sich in plakative Posen. Sie stellt zu Beginn allen Ernstes Jan Vermeers Genrebild der Dienstmagd mit dem Milchkrug nach, um die dienstbare Rolle von Ditlevsens Mutter zu umreißen. Entschuldigung, wir sind im Kopenhagener Arbeitermilieu der 1930er Jahre, nicht im goldenen Zeitalter der Niederlande. Die Regisseurin bedient zunächst auch einen altmodischen Proletennaturalismus, um später, als Tove in die besseren Künstlerkreise aufsteigt, schwer auf Poolparty und Happy Dancing zu machen. Über die Hauptfigur Tove erfährt man dabei erstaunlich wenig. Das liegt daran, dass Toves Welt eigentlich sehr klein und eng ist, hier aber auf der großen Bühne ausgestellt wird in einer Art Mondlandschaft ostentativer Verlorenheit.
Eine Frau wie ich, die hätte überhaupt nicht heiraten sollen.
Hast du sie in flagranti ertappt oder sind das nur deine Vermutungen?
Sarah Grunert spielt die Tove zunächst als verschrecktes Mädchen, hat aber überhaupt keine Mittel, um das auch psychische Altern dieser zentralen Figur zu zeigen. Armin Petras hat 2009 in Frankfurt Gertrud inszeniert, das Leben von Einar Schläfs Mutter. Petras nahm einen kleinen Raum und besetzte 4 Schauspielerinnen für jede Lebensphase eine. Ewelina Marciniak verliert sich in einer viel zu weiten Bühne und überfordert eine einzige Schauspielerin, die nach einer Masturbationsszene auch noch mit dem Publikum über Authentizität debattieren muss.
Es gab Leute, die haben Tove wegen dem, was sie geschrieben hat, verurteilt. Die haben sie als Hexe, als schlechte Mutter verflucht.
Die Angst der Schauspielerin, vom Publikum beurteilt zu werden, ist natürlich identisch mit der Angst der Hauptfigur Tove vor den Urteilen der literarischen Kritik. Den ganzen Abend aber wird nie erfahrbar, dass Sprache und Schreiben für Tove auch etwas Lustvolles und Rettendes hat oder haben könnte. Es wird immer nur dekretiert, dass sie schreiben will, aller Hausarbeit und allen Schwangerschaften zum Trotz. Die Männer sind in dieser Aufführung fast alle totenblass, fade Karikaturen. Von den Frauen gewinnt nur Caroline Dietrich als Toves pragmatische Freundin Kontur. Aber Frauengespräche am Planschbecken sind nur mäßig interessant, auch wenn das autofiktionale Schreiben derzeit hoch im Kurs steht. Toves Psychose wäre eigentlich der Angelpunkt für die ganze Inszenierung gewesen. Eine verrückte Wahrnehmung, sie hört fremde Stimmen, die ihr sagen, dass sie nichts kann. Die Regisseurin hört diese Stimmen kaum, sie sieht nur die Benachteiligung der Frauen. Die Inszenierung ist wie ein zäher Teig, voller Gärstoffe, aber viel zu breit ausgewalzt.
Sagt und meint Christian Gampert. Bereits am vergangenen Dienstag, da ist, wie erst heute bekannt wurde, der Künstler Hans-Peter Feldmann im Alter von 82 Jahren gestorben. Aufgrund seiner Bedeutung seit den 1970er, 80er Jahren wurde er gern schon mal in einem Atemzug mit Kunstweltstars wie Gerhard Richter oder Sigmar Polke genannt und war doch viel weniger bekannt. In Köln oder Düsseldorf, da konnte man schon mal in der Innenstadt auf seine quietschrosa angemalten, nachgebildeten Großskulpturen des florentinischen David von Michelangelo fallen mit grell blondem Haar. Oder über seine Läden stolpern, die wie Krimskramsgeschäfte mit Spielzeug aussahen.
Das war ein Laden mit Sachen, die vor allen Dingen erstmal mir gefallen haben. Und es gab anscheinend genug Leute in Düsseldorf, die auch so schräg denken wie ich und da gekauft haben.
Im Museum, da hingen Fotoreihen von Fußballspielern, so wie man sie auf dem Schulhof vielleicht, Klebebilder im Fußballsammelalbum klebte. Er hing ein Dutzend kitschige Landschaftsgemälde nebeneinander auf, entlang der Horizontlinie und zeigte, wie unser Blick, unsere Wahrnehmung funktioniert. Wir laufen an der Leine, an der Horizontlinie fertiger Bilder. Carsten Probst, unseren Kunstkritiker, habe ich gefragt, ihn Konzeptkünstler zu nennen, trifft es nicht, oder?
Ja, ist sicherlich nicht völlig daneben, aber diese Kategorie sozusagen hilft eigentlich so in dieser Pauschalität bei Hans-Peter Feldmann nicht so richtig weiter, finde ich. Also er wurde und wird jetzt oft wieder mit Marcel Duchamp verglichen, der mit seinen Ready-Mades aus eben Alltagsdingen ja so als dieser Spiritus Rector der Konzeptkunst gilt. Aber ich finde, im Unterschied dazu hatte Feldmann doch wirklich einen ganz anderen Erfahrungshorizont. Eben 41 geboren als Kriegskind, hatte als Malereistudent eben auch noch diese Phase der Bundesrepublik erlebt, in der man in Westdeutschland durchaus noch verbreitet glaubte, mit der Kunst wieder so an eine gewisse Tradition der Vorkriegsmoderne nochmal anknüpfen zu können. Und hat dann, finde ich, relativ klar und relativ bald auch gesehen, dass in dem, was da Kunst genannt wird, so eine Scheinwirklichkeit kultureller Konstanz und Heilung auf die Gesellschaft projiziert wird. Und deshalb nahm er sich eben also erst die Fotografie als Wirklichkeitsmedium vor und gelangte von da aus eben zu diesen ganzen kleinen abbildhaften Alltagsdingen, von denen Sie jetzt einige genannt haben. Also von den Abziehbildchen bis hin zu den antikisierenden Lippesfiguren, die viel stärker als jedes Museal erhöhte Kunstwerk so den Alltag bestimmten dann in der Zeit. Das waren eigentlich keine Ready-Mades mehr, auch keine Umwidmungen von Alltag jetzt in Kunst, wie bei Warhol, wenn der jetzt irgendwie eine Banknote signiert, Banknote oder eine Dollarnote signiert. Also wenn man ihn so einordnet als Konzeptkünstler, würde man Feldmann irgendwie unterstellen, er wollte da noch irgendwie so eine Tradition, so eine Kunstgeschichte fortsetzen. Aber wirklich jedes Zitat, auch jedes Ready-Made-Hafte taucht in seiner Arbeit wirklich immer nur wieder als Abziehbild auf. Und ich wäre also gerade bei ihm sehr vorsichtig mit so kunsthistorischen Zuschreibungen.
Er hat auf Bilder zurückgegriffen, die im Umlauf waren und die neu situiert. Jemand, der ein Künstler war, der mit der Kunst gearbeitet hat, an die Kunst angeknüpft hat? Also Art inspires Art?
Ja, das schon sehr. Gleichzeitig hat er immer wieder den Humor sehr hoch gehalten, wie er sagte, um mit Dingen klarzukommen, mit denen man sonst eigentlich nicht so sehr klarkommt. Nein, also er hat die Kunstgeschichte sehr hoch geschätzt, war umfassend auch gebildet, interessiert. Er hat nicht die künstlerische Arbeit anderer bekämpft, sozusagen durch seinen Humor oder seine Ironie, sondern hat die Kunstgeschichtsschreibung selbst, also diese Kanonisierungen und Bedeutungszuschreibungen ironisiert, die angeblichen Erkenntnishierarchien und die gesellschaftlichen Ordnungen, die eben über Kunst sehr oft definiert werden. Das ist in der deutschen Nachkriegsgesellschaft ja eben auch besonders augenfällig gewesen. Und das wird deutlich eben auch in diesem Laden, den er ja mal geführt hatte, in Köln. Das war ja so ein Souvenirgeschäft, wo er so Nippes quasi verkauft hat. Und dann gibt es da eben diese berühmte Serie der Toten, also die er auf der Documenta gezeigt hatte, Täter und Opfer des Terrorismus in Deutschland, sozusagen ohne Unterschied miteinander vereint, was zu heftigsten öffentlichen Reaktionen geführt hat und ihn dazu gebracht hat, eben sich jahrzehntelang aus dem Kunstbetrieb auch zurückzuziehen, eben in dieses Souvenirgeschäft, wo er dann Nippes verkauft hat. Und dieser Rückzug aus dem Kunstbetrieb war in meinen Augen vielleicht sogar seine wichtigste Arbeit als Künstler, seine Arbeit mit der größtmöglichen, klarsten Aussage.
War er von Einfluss?
Ja, sehr stark. Also viel aktueller finde ich in seiner Wirkung als beispielsweise Gerhard Richter, der ja eher so ein museales, fast altmeisterliches Kunstverständnis noch verkörpert. Zum Beispiel unter jüngeren KünstlerInnen finde ich sehr viele, die sein Werk glühend verehren, und würde zum Beispiel bekannterweise Henrike Naumann nennen, die mit ihren Möbellandschaften ja auch versucht, so eine Alltagskultur aufzurufen, die Lebensweisen definiert, die man jetzt mit verschiedenen politischen oder gesellschaftlichen Haltungen auch zusammenbringen kann. Das ist auch keine Pop-Art mehr, das sind Versuche, Lebenswelten tatsächlich miteinander zu integrieren und tatsächlich in die Kunstwelt einfließen zu lassen. Gerade dieser nicht mehr aufgesockelte Kunstbegriff, das ist das Entscheidende an Feldmanns Wirkung eigentlich für die aktuelle Kunst.
Sagt Carsten Probst zum Tod des Künstlers Hans-Peter Feldmann. Morgen wird auf dem Marktplatz von Weimar der bundesweite Aktionstag für das UNESCO-Welterbe eröffnet und begangen. Ministerpräsident Ramelow und Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine werden dann an der Seite von Maria Böhmer stehen, der früheren Staatsministerin im Auswärtigen Amt und heutigen Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission. Sie habe ich gefragt, was steht im Mittelpunkt des Welterbetages?
Wir haben ein Motto gewählt für diesen Welterbetag. Dieses Motto heißt: unsere Welt, unser Erbe, unsere Verantwortung. Und das macht deutlich, was die Welterbe-Idee ist: Verantwortung zu übernehmen für die Vergangenheit, das Erbe zu erhalten, weiterzugeben an künftige Generationen, aber auch Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Und Welterbestätten sind für mich Labore der nachhaltigen Entwicklung. Und das ist ein Schwerpunkt dieses Welterbetages.
Wir sprechen in einem Moment, da in Europa Krieg ist. Wir sprechen in einem Moment, da die Türkei durch heftige Erdbeben erschüttert worden ist, eine Stichwahl stattgefunden hat in Diyarbakir mit seinen massiven Stadt- und Festungsmauern im türkischen Kurdistan, auch in Syrien, in der historischen Stadt Aleppo. Schwere Schäden an den antiken Städten sind. Wie steht es um das Weltkulturerbe?
Sie sprechen etwas an, was uns immer wieder umtreibt. Denn wenn es um Schutz und Erhalt von Welterbestätten geht, dem Erbe der Menschheit, dann wissen wir auch, dass Naturkatastrophen, ob das Erdbeben sind, Flutkatastrophen oder große Brände, aber auch kriegerische Auseinandersetzungen, Terrorismus, Welterbe kolossal bedrohen. Und in der jüngsten Zeit sehen wir, dass der Klimawandel deutliche Spuren hinterlässt und vielleicht wird er eine noch größere Bedrohung.
Von den rund 1150 Welterbestätten in 167 Ländern befinden sich 5%, vielleicht etwas über 50 in Deutschland. Wie steht es um das deutsche Erbe?
Also wir sind sehr intensiv zugange, nachhaltige Entwicklung an Welterbestätten voranzutreiben. Und das bedeutet nicht nur für die Naturerbestätten wie das Gartenreich Dessau-Wörlitz oder hier in Weimar, der Park an der Ilm, dass man sehen muss, was bedeutet das für die Vegetation oder die Buchenwälder. Denn wir wissen doch, dass durch den Klimawandel sich bestimmte Vegetationen nicht mehr so halten werden. Und das spüren gerade die Naturerbestätten sehr, sehr deutlich, denn die Trockenheit setzt den Pflanzen zu und den Bäumen zu. Aber es ist auch völlig richtig, dass Welterbestätten, die eben keine Naturstätten sind, sondern Kulturstätten. Nehmen wir Bauten am niederrheinischen germanischen Limes etwa, dass man dort sagt, die Hochwasserkatastrophen, die bedrohen auch diese Regionen. Und wir haben erlebt 2021, als die Flutkatastrophe an der Ahr und an der Mosel und in Nordrhein-Westfalen war, dass eine neu aufgenommene Welterbestätte, nämlich Spaa, gehört zu den Bädern in Europa, von dieser Flut auch betroffen war.
Sie sagen es, Kulturerbestätten oder überhaupt Kulturstätten sind identitätsbildend. Wir haben es erlebt, wenn in der Ukraine das Theater von Mariupol zerbombt wird, dann wird nicht nur ein Gebäude zerbombt, sondern wird ein zentraler Bestandteil einer Landesidentität dem Erdboden gleichgemacht. Wir sprechen auch in einem Moment, wo Mitarbeiter der auswärtigen Kulturpolitik des Goethe-Instituts aus Russland ausgewiesen werden. Wie wichtig ist das? Wir sprechen ja nicht nur über so ein paar Städten, über tote Steine, vor denen man steht, sondern Austausch, Vielfalt, Verständigung ist ja Ihrer Organisation besonders wichtig.
Das ist ein ganz zentraler Punkt, der sich mit der Welterbe-Idee verbindet, nämlich den kulturellen Austausch. Welterbestätten sind Orte der Begegnung und wir erinnern uns, die Gründungsidee der UNESCO war, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach zwei katastrophalen Weltkriegen, Frieden zu schaffen in dieser Welt. Wir erleben immer wieder Rückschläge. Was Sie eben nennen, ist für uns vor der Haustür und deshalb treibt es uns ganz besonders um. Aber wir wissen auch um die Kriege in Afrika, die Auseinandersetzungen in Lateinamerika oder im asiatischen Raum. Und das bedeutet aber, man darf nicht loslassen. Man muss an diesen Gedanken arbeiten, Menschen zusammenzuführen, Begegnungen zu schaffen. Und bei Welterbestätten lernen wir, dass andere Kulturen nicht nur zu respektieren sind, sondern auch wertzuschätzen. Denn es ist unser gemeinsames Erbe, was uns über die Grenzen in dieser Welt verbindet.
Sagt die deutsche UNESCO-Kommissionspräsidentin Maria Böhmer zum Welterbe-Aktionstag in Weimar. Die Akademie für Sprache und Dichtung trägt ihre Frühjahrstagung noch bis morgen im slowenischen Ljubljana aus unter dem Titel Von Wort zu Wort, von Vers zu Vers. Themen sind naturgemäß das Verhältnis von Sprache, Literatur und Identität. Mit dem slowenischen Autor und Dichter Aleš Steger habe ich darüber gesprochen und ihn nach der Rolle der Literatur im kleinen Slowenien gefragt.
Zurzeit ist es noch immer so, dass Literatur angesehen ist, wenigstens bei uns, dass viel, vor allem auch kürzere Formen geschrieben werden, auch zu teils gelesen werden, wahrgenommen werden. Vielleicht ist es auch einfacher, wenn man aus einer relativ übersichtlichen Kulturlandschaft kommt. Man kann die Poesie, die Literatur schwieriger umgehen, als es vielleicht in großen Marktwirtschaften der Fall ist.
Gibt es, Herr Steger, so etwas wie Public Intellectuals, also Dichter, Schriftsteller, Künstler, Autoren, Lyriker wie Sie, die sich einmischen in die Debatten, die auch gehört werden?
Das auf jeden Fall, vor allem in Krisenzeiten. Ich würde nicht sagen, dass es gibt natürlich zum Beispiel hier der Schriftstellerverband, der slowenische PEN. Auch die Akademie der Künste und der Wissenschaften. Also das sind alles Institutionen, wo öffentliche Intellektuelle angesiedelt sind. Sie melden sich regelmäßig auch zu Fragen der Gesellschaft, zu Fragen der Sprache, zu Fragen der Künste etc. Wir haben es in den letzten 20 Jahren immer wieder gesehen, vor allem wenn es kritisch wird. Wenn zum Beispiel eine große Aufspaltung der Gesellschaft da ist, wie in Zeiten von Corona, wenn ökonomisches Leid entsteht, wenn ein Migrantenstrom, es ist offensichtlich, dass die Mehrheit der Bewohner doch eine sehr tiefgreifende Skepsis der Politik, dem politischen Raum gegenüber als solchen verspürt, ungeachtet dessen, aus welcher jetzt Seite sie kommen, links, rechts, liberal, konservativ. Und man wendet sich eigentlich zu den Stimmen, von denen man sich erhofft, doch auch, vielleicht ohne eigene Interessen zu wahren, öffentlich zu sprechen. Und dann ist auf einmal wieder da der öffentliche Intellektuelle, der eben Sachen sagt, kritisiert und auch zu teils gehört wird.
Leben Sie in einer stabilen Demokratie oder ist es ähnlich wie in vielen anderen europäischen Ländern, dass Sie drohen, eine illiberale Demokratie zu werden? Und was bedeutet es, dass die Akademie jetzt in Ljubljana tagt? Ist das die Tagung der Akademie für Sie eine Art demokratischer Rückenwind für den Kunstschutz?
Es ist vor allem eine große Ehre und ein Bekenntnis auch zur slowenischen Literatur. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Slowenische Literatur wird zwar übersetzt, aber steht nicht im Vordergrund unsere Autoren sind jetzt nicht die bekanntesten im deutschen Sprachraum, vielleicht eher noch in Österreich, an das man grenzt, aber jetzt in Deutschland viel weniger. Es gibt keine Garantie für gut funktionierende Demokratien, nicht in keinem Land Europas.
Werden in Slowenien Lieder gesungen und Gedichte auswendig gelernt?
Ja, zuteils. Ich habe einen 13-jährigen Sohn, der musste gerade ein langes, gereimtes Gedicht über den Ersten Weltkrieg auswendig lernen. Ich glaube, die meisten Jungs in der Klasse wollten das nicht, mussten dann am Ende und haben sich auch gewehrt. Die meisten Mädchen in der Klasse haben es gerne gelernt. So sieht es auch aus. Man wird doch auch mit Literatur konfrontiert in der Grundschule. Wir haben ja auch ein anderes Grundschulensystem. Alle Kinder besuchen die ersten 9 Klassen der gleichen Grundschule, also werden nicht getrennt. Dadurch gibt es dann auch, glaube ich, ja, ein wenigstens später auch für die Nichtleser und für diejenigen, die dann nichts von Literatur halten, so einen frühen Berührungspunkt mit Literatur. Und das kann dann später im Leben doch entscheidend sein. Ich als Dichter, als Literat, ich bin dessen überzeugt, dass Bücher, auch ich spreche da aus meiner eigenen Erfahrung, Bücher können Leben ändern. Und von dieser Möglichkeit sollte man immer irgendwie bewusst sein und wenn eine Krise eintritt, ein offenes Ohr haben, auch dafür, was ein Buch, das vielleicht vor hunderten Jahren für uns geschrieben wurde, zu uns sagt.
Bücher können Leben ändern. Alice Steger über slowenische Literatur und Identität. Im Alter von 70 Jahren ist gestern die finnische Komponistin Kaija Saariaho gestorben. Bevor wir über Werk und Person sprechen, hier ein Ausschnitt aus ihrer Oper L'amour de Loire. Ausschnitt aus der Oper L'amour de Loire war das mit Kaija Saariaho und dem Deutschen Sinfonieorchester unter Kent Nagano. Mit meinem Kollegen Rainer Pöllmann, Redakteur für Neue Musik im Deutschlandfunk Kultur, möchte ich über die Komponistin sprechen. Herr Pöllmann, die Nachricht von ihrem Tod, die kam doch sehr plötzlich und überraschend. Was ist das für eine Komponistin?
Ja, sie kam plötzlich überraschend und sie hat weltweit eigentlich eine sehr starke Resonanz ausgelöst. Und das zeigt schon, Kaija Saariaho war eine wirklich wichtige Stimme der zeitgenössischen Musik, weit über ihre Heimat Finnland hinaus. Aber für Finnland kann man wirklich sagen, dass sie die bedeutendste Komponistin Finnlands seit Jean Sibelius war. Aber wie gesagt, ihre Bedeutung geht weit über Finnland und auch ihre Wahlheimat Frankreich hinaus. Sie war eine wirklich erfolgreiche Komponistin, nicht nur für die zeitgenössische Musik selbst. Sie hat Aufführungen weltweit gehabt, in Orchestern, in Opernhäusern, auch Kammermusik und wird das auch weiterhin haben, da bin ich mir ganz sicher. Auszeichnungen und Preise sind ihr zuhauf verliehen worden. Gravemeyer Award für L'amour de Loin, für ihr gesamtes großes Lebenswerk, den Polar-Musikpreis und dann 2021 nochmal den Goldenen Löwen der Musikbiennale in Venedig. Und Lucia Ronchetti, die Leiterin der Musikbiennale, hat aus diesem Anlass gesagt, dass Kaija Saariaho eine Komponistin ohne Kompromisse sei, ihrem inneren Bedürfnis folgend, mit einer kreativen und expressiven Kraft, die das Publikum in aller Welt erobert hat.
Wir haben gerade einen kleinen Ausschnitt gehört. Wie beschreiben Sie Ihre kompositorische Stimme?
Ich glaube, dieser Ausschnitt war schon sehr, sehr typisch. Sarjahos Musik ist plastisch, sie spricht die Menschen unmittelbar an. Sie erzählt auf eine geheimnisvolle, unmittelbar musikalische und trotzdem verständliche Weise. Sie ist sinnlich, sie geht mit den sinnlichen Effekten der Musik sehr kreativ um. Und es ist ein ganz eigener Sound, der da entsteht. Ätherisch und doch auch kraftvoll, traumverhangen und auf der anderen Seite auch sehr konkret. Wobei das Träumerische, das Ferne wirklich das Prägende ist auch in den Titeln schon zu erkennen. Da geht es um L'amour, die Liebe, la nuit, die Nacht, sombre, der Schatten. Ein Stück heißt From the Grammar of Dreams. Es geht um Mythen und Märchen, um Träume, aber eben auch um Technik. Oder sie hat auch ein Stück über einen Asteroiden geschrieben. Und nicht zuletzt ist bei ihr eine ganz selbstverständliche Betonung weiblicher Kraft und Autonomie ein durchgehender Zug in ihren Werken, in ihrem Werk. La Passion de Simone ist eins ihrer großen Werke über Simone Weil. Und für die weibliche Stimme, gerade für die weibliche Stimme, hat sie ganz besonders hinreißende Musik komponiert.
Es mag ja ein Vorurteil sein, das geht mir immer auch so beim skandinavischen Jazz so, aber so ein bisschen nordisch, melancholisch oder auch mit Anklängen an Volkstümliches, an Lieder, glaube ich, habe ich da auch gehört. Spielen biografische Erfahrungen in ihre Kompositionen mit hinein?
Das nordisch-melancholische vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber viel stärker, glaube ich, ist da noch der französische Einfluss. Wobei der Einstieg in die Musik, in das Komponieren, hat sie tatsächlich in Helsinki gemacht, in ihrer Heimatstadt. Und sie stieß da als Frau zunächst auf enorme Widerstände, auf Ablehnung. Zeitverschwendung sei es, sie auszubilden. Das hat sie später dann erzählt, hat sich mit Freundlichkeit und Beharrlichkeit durchgesetzt, hat dann aber entscheidende Impulse tatsächlich in Zentraleuropa bekommen. Auch in Darmstadt, auch in Freiburg, den Zentren der Avantgarde, aber dann vor allem in Paris am IRCAM, dem großen elektronischen Forschungsinstitut. Und Paris und die französische Musiktradition, das ist dann eigentlich ihre ästhetische Basis geworden. Lucia Ronchetti, um sie nochmal zu zitieren, zieht da einen Vergleich zu Claude Debussy. Das finde ich sehr, sehr treffend.
Sagt Rainer Pöllmann, Redakteur für Neue Musik im Deutschlandfunk Kultur, zum Tod der finnischen Komponistin Kaija Saariaho. In den Kulturmeldungen erinnert jetzt Hanna Rau an den Germanisten Heinz Röllecke.
Es war einmal ein Romantikforscher, der die Geschichte der Gebrüder Grimm neu erzählte. Zu einem Zeitpunkt, als Märchen der Literaturwissenschaft nicht würdig schien. Im Interview mit dem Hessischen Rundfunk erinnerte sich Heinz Röllecke an seinem 80. Geburtstag, wie er Anfang der 70er Jahre sein erstes Seminar an der Uni Wuppertal zum Thema gab.
Ja, da war aber gleich die Quick auf der Matte, die damalige Illustrierte, was machen Sie denn hier, das gehört doch in den Kindergarten, das ist ja Wahnsinn, können wir das mal filmen, welche Studenten da drin sitzen und so. Und da dachte ich, die waren ja so aufgeregt, das ist doch unmöglich und ist doch kein ernsthaftes Thema und an der Universität und ja, ich so, kommen Sie doch ins Seminar, ne?
Heinz Röllecke wurde der Märchenpapst. Er war der Forscher, der dem berühmtesten Buch der deutschen Sprache noch so viel Unbekanntes entlocken konnte. Etwa, dass es sich bei den Märchen keineswegs nur um deutsches Erzählgut handelte. Zwei Drittel der Geschichten sollen einen französischen Ursprung haben. Besondere Beachtung schenkte Röllecke auch den Beiträgerinnen und Beiträgern, also jenen Menschen, die Jakob und Wilhelm die Märchen erst erzählten. Und das waren keineswegs alte Märchenonkel oder Großmütter, sondern auch durchaus auch blutjunge Frauen aus gutbürgerlichen Kreisen. Dass die Geschichten von Prinzessinnen und Fröschen, von Wölfen und Haarzöpfen gleichsam jung halten, dafür war Heinz Röllecke selbst der beste Beweis.
Das ist die kindliche Weltsicht, nicht? Wenn man sich die lange erhält, dann bleibt man auch länger jung. Und man sagt ja sowieso, im höheren Alter verkitscht man eh wieder und dann passt das auch mal wieder.
Gestern ist der Germanist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie uns sein langjähriger Mitarbeiter bestätigt hat. Der Verlag Kiepenheuer und Witsch hat auf die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann reagiert und die Zusammenarbeit mit dem Autor beendet. Dabei versichert Kiwi in einem Instagram-Statement, der Verlag halte die Kunstfreiheit hoch. Tatsächlich hat bei Kiepenheuer und Witsch Lindemanns Gedichtband in stillen Bänden In stillen Nächten, Entschuldigung, inklusive der darin enthaltenen Vergewaltigungsfantasien, bislang stets verteidigt und dabei auf die Trennung zwischen Autor-Ich und lyrischem Ich verwiesen. Doch dieses Argument zieht nun nicht mehr. Der Grund, es ist ein Porno aufgetaucht, in dem Lindemann mit seinem Gedichtband auftreten und sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebrieren soll. Für den Verlag ein grober Vertrauensbruch. Um Kunstfreiheit ging es gestern auch bei der Wiedereröffnung des Berliner Hauses der Kulturen der Welt. Dort sprach Kulturstaatsministerin Claudia Roth davon, dass diese Freiheit mit einer besonderen Verantwortung öffentlicher Kultureinrichtungen einhergehe. Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit dürften hier keinen Platz finden. Das bilde den Grundkonsens der Förderung. Nach Monaten der Sanierung eröffnet das bundeseigene Haus der Kulturen der Welt derzeit mit einem mehrtägigen Fest wieder seine Türen. Morgen berichten wir bei Kultur heute ausführlich.
Die Kulturmeldungen waren das mit Hanna Rau am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, wie gewohnt natürlich. Dann die Informationen am Abend, ein Thema dort, die Debatte über Linksextremismus und AfD-Stärke. Ihnen einen schönen Abend, schönes Wochenende.